Herzlich willkommen. Ich bin Sabine Jungwirth, Bundessprecherin der Grünen Wirtschaft. In unserem Podcast wollen wir Wirtschaft von allen Seiten beleuchten, die uns nachhaltig, sozial, gesellschaftlich und technologisch wichtig erscheinen. Es moderiert Marco Schreuder. Ich wünsche euch schöne Erkenntnisse.
Ja, und ich leite auch gleich weiter zu einer Veranstaltung der Grünen Wirtschaft, die nennt sich Webwerkstatt. Das ist eine Veranstaltung, die auf Zoom stattfindet und wir laden dann Expertinnen und Experten ein, um zu einem gewissen Thema mit uns gemeinsam zu diskutieren. Und dieses Mal geht es um Parteienfinanzierungen. Und Hubert Sickinger ist der Experte, der heute da ist. Er ist Politikwissenschaftler und ausgewiesener Experte, wenn es um Parteienfinanzierungen und Korruption geht. Und da wir ja in Vorarlberg vor allem rund um Inseraten eine große Diskussion hatten, fanden wir dieses Thema besonders interessant. Und ich spiele den Ball zurück zu Sabine Jungwirth, Bundessprecherin der Grünen Wirtschaft, die diese Veranstaltung moderiert hat. Viel Vergnügen!
Herzlich willkommen zur Veranstaltung der Grünen Wirtschaft im Rahmen der Webwerkstatt, wo wir uns heute dem Thema Parteien, Bünde und Geldflüsse widmen. Ein aktuelles Thema aufgrund der zuletzt öffentlich gewordenen Missstände in der Inseratenaffäre in Vorarlberg. Dazu sei angemerkt, die Grüne Wirtschaft hat seit vielen Jahren auf diese Missstände in Vorarlberg, aber auch in anderen Bundesländern hingewiesen. Aus bekannten Gründen, also inzwischen bekannten Gründen, wurde das Thema medial, vor allem auch in Vorarlberg, nicht aufgegriffen. Also dort gab es einfach zu viele personelle und Verstrickungen und Abhängigkeiten zwischen Wirtschaftsbund, Wirtschaftskammer und den dort ansässigen Medien. Und nun haben sich aber in den vergangenen Monaten das Ö1-Magazin Double Check und der Standard an vorderster Front des Themas angenommen und zutage gebracht, was sich da seit Jahren abgespielt hat und einen handfesten Skandal aufgedeckt, der jetzt sogar den Sessel des ÖVP-Landeshauptmanns Wallner ins Wanken bringt. Also das ist schon ein ordentlicher Skandal, um den es da geht. Und wir wollen nun in unserer heutigen Veranstaltung beleuchten, warum Inserate für den Wirtschaftsbund und die ÖVP so eine wesentliche Einnahmequelle sind und den Eindruck der versteckten Parteienfinanzierung erwecken, wie weit verbreitet diese Praxis ist und wie die rechtlichen, aber auch ethischen Veränderungen sein könnten, um hier um einfach die Sache transparenter und auch ordentlicher zu regeln und die vor allem diese Fragwürdigkeit der illegalen Parteienfinanzierung damit vom Tisch zu bringen. Dazu eingeladen haben wir den Experten für die Politik und Parteienfinanzierung in Österreich, Dr. Dr. Hubert Sickinger. Herzlich willkommen an dieser Stelle. Er hat Rechtswissenschaften und Politikwissenschaften an der Uni Innsbruck studiert und ist auch seit 2001 Lehrbeauftragter für Politikwissenschaft an der Universität Wien. In der Vorbesprechung hat er mir erzählt, dass er schon bereits im Studium auf die Seltsamkeiten oder Spezifika, je nachdem, wie man es nennen möchte, der Fraktionsfinanzierung in der Wirtschaftskammer gestoßen ist. Das heißt, er beschäftigt sich auch mit diesem Teil der Politikfinanzierung schon sehr lange und wird uns bestimmt gute Einblicke gewähren, die einiges an erhellenden Erkenntnissen bringen werden für alle, die hier sind. Also ich bin schon sehr gespannt und sehr neugierig auf das, was in dem Vortrag jetzt gleich kommt. Und ich möchte an dieser Stelle auch noch erwähnen und begrüßen Marco Schreuder. Er ist Mitglied der Bundesleitung der Grünen Wirtschaft und Bundesrat für die Grünen. Und wir werden ihn später dann auch in der Diskussion hereinholen, wenn es darum geht, sich anzuschauen, wo die Unterschiede sind in der Politikfinanzierung im Nationalrat und in der Wirtschaftskammer und wie die Realitäten eben auf der parlamentarischen Ebene so sind. Hallo Marco, herzlich willkommen noch einmal. Wenn es Fragen gibt, bitte auch gerne schon während des Vortrags in den Chat hineinschreiben. Wir werden dann alles aufgreifen, was da kommt und im Anschluss an den Vortrag dann die Fragen abarbeiten. Ja, und an dieser Stelle bin ich dann auch schon fertig mit der Begrüßung und übergebe an Hubert Sickinger. Bitte.
Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Ich muss vielleicht eines dazu sagen. Mir ist ursprünglich kommuniziert worden, dass ich konkret über die Fraktionsfinanzierung referieren soll und nicht generell über Inserate und all das. Und ich habe natürlich, es ist im Rahmen dessen, gibt es natürlich massive Anknüpfungspunkte an das Ganze, aber der Schwerpunkt wird sozusagen die offizielle Fraktionsfinanzierung ist gleich inoffizielle Parteienfinanzierung sein. Klarerweise stehen aktuell vor allem die Inseratenpraxis der Wirtschaftskammern in Zeitschriften des Wirtschaftsbunds, zu einem gewissen Teil in manchen Bundesländern auch in Zeitschriften anderen Fraktionen im Blickpunkt des öffentlichen Interesses. Ich bin da übrigens ganz erstaunt gefragt worden von Journalisten, die draufgekommen sind, dass, ich glaube, in Kärnten die Wirtschaftskammer auch einmal im Magazin der Freiheitlichen Fraktion inseriert hat. So nach dem Motto, das ist ja eigentlich unlogisch, wenn der Wirtschaftsbund den Wirtschaftsbund finanzieren will. Ich habe dann darauf hingewiesen, Wirtschaftsbund hat das große Tortenstück, kleine Fraktionen, wenn sie eine entsprechende Publikation haben, bekommen halt einige Krümel. Das ist halt die Praxis und das ist natürlich immer vom Vorteil, wenn man den anderen auch ein bisschen etwas lässt, denn sie sind dann mit am Boot und sind daher in diesem Fall gegebenenfalls etwas beim Leisten gehemmt. Wir wissen alle seit letzten November, wie Ö1, Doublecheck, die Causa Wirtschaftsbund Vorarlberg aufzudecken begonnen hat, dass sich dort der Wirtschaftsbund ganz maßgeblich auch über seine Zeitung inseriert hat, also formal sein Mitgliedermagazin, wo 2/3 der Seiten Inserate waren von öffentlichen Unternehmen, von Unternehmen im Einflussbereich des Landes, das natürlich praktischerweise auch schwarz ist, aber eben auch viele Inserate von Mitgliedern, von denen es heißt, dass durchaus auch starker Druck ausgeübt worden sein soll, um hier Inserate zu schalten. Und das ist eine neue Qualität gewesen. Das war in dieser Form, in dieser Deutlichkeit bisher selten bekannt. Es soll allerdings bei Parteipublikationen immer mal wieder vorgekommen sein. Ja? Stets von Relevanz ist natürlich auch die jeweilige Öffentlichkeitsarbeit der Kammern, intern und extern. Sie kennen alle die Publikationen der Kammer, die Mitgliederzeitschriften der Kammern, wo die jeweiligen Kammerpräsidenten natürlich in zahlreichen Fotos vertreten sind. Also die gesamte Öffentlichkeitsarbeit der Wirtschaftskammern bemisst sich natürlich ganz maßgeblich an der Fraktion, die die Mehrheit stellt, und das ist praktischerweise in allen neuen Landeskammern und in der Wirtschaftskammer Österreich, also der Bundeskammer, natürlich der Wirtschaftsbund. Ja, alles zugeschnitten auf die Präsidenten und einige wenige andere Personen. Aber das zentrale Thema meines Vortrags ist die wichtigste Form dieser Parteienfinanzierung der Kammern. Und da stellt sich schon die Frage, ist das überhaupt Parteienfinanzierung? Denn Kammern dürfen keine politischen Parteien direkt finanzieren. Das wurde zwar immer wieder gesagt, aber rein rechtlich ist es erst durch das neue Parteiengesetz 2012 festgestellt worden. Ja. Und da steht drinnen, dass politische Parteien keine Spenden von öffentlich-rechtlichen Körperschaften annehmen dürfen, und Kammern sind öffentlich-rechtliche Körperschaften. Dennoch ist die Finanzierung der kammerintern aktiven Fraktionen zulässig, die sogenannte Fraktionsfinanzierung. Die gesetzlichen Grundlagen sind folgende. Ja, einerseits im Parteiengesetz, dass politische Parteien keine Spenden annehmen dürfen von öffentlich-rechtlichen Körperschaften. Allerdings in der Definition von Spende steht in § 2, da sind die Begriffsbestimmungen drinnen, nicht als Spende anzusehen sind, unter anderem Zuwendungen von gesetzlichen beruflichen Interessenvertretungen an die in ihren Organen vertretenen Gruppierungen. Damit wollte man ursprünglich eigentlich nur diese Fraktionsfinanzierung, die es in der Wirtschaftskammer gibt, die es in den Arbeiterkammern gibt, die es im ÖGB gibt, sozusagen aus der Transparenz des Parteiengesetzes heraushalten. Denn bekanntermaßen sind diese Fraktionen, und die Wirtschaftskammer ist hier nicht anders als die Gewerkschaft, die SPÖ-Gewerkschafter, die wollen natürlich überhaupt nicht, dass es darüber irgendwelche Debatten gibt. Im Wirtschaftskammergesetz steht relativ lapidar, in dem Abschnitt, wo es um die Landeskammern geht, jeder Landeskammer obliegt weiters insbesondere Ziffer 5 von § 19 Absatz 2, die Tätigkeit der im Wirtschaftsparlament vertretenen Wählergruppen zu unterstützen. Das heißt, nur diejenigen, die es schaffen, und das ist schwierig, überhaupt sozusagen in der zentralen Vertretungskörperschaft auf der obersten Ebene vertreten zu sein, werden hier unterstützt. Und dasselbe gibt es bei der Bundeskammer. Wie und in welchem Ausmaß diese Tätigkeit der im Wirtschaftsparlament vertretenen Wählergruppen unterstützt werden dürfen oder auch müssen, das geht überhaupt nicht hervor aus dieser Bestimmung. Und die findet man erstmals 1991 im Vorgängergesetz des Wirtschaftskammergesetzes, nämlich im Handelskammergesetz. Aber die Praxis gibt schon seit Jahrzehnten. Ich habe in den späten 80er Jahren, so 86, 87 begonnen, während meines Studiums mich mit dem Thema Parteienfinanzierung zu beschäftigen. Und 1990 habe ich mein erstes Buch geschrieben, gemeinsam mit einem damaligen Assistenten an der Uni Innsbruck, Rainer Nick. Und dieser Kollege, der hat im Rahmen von Bundesländerstudien zu den jeweiligen politischen Systemen immer die Verbändesysteme untersucht und ist draufgekommen, sowohl in Vorarlberg als auch in Tirol als auch in Salzburg, das waren die untersuchten Bundesländer, hat es da immer in den Kammern eine Fraktionsfinanzierung gegeben. Unter Namen wie Pressefonds, das war die laufende Förderung, die jedes Jahr ausbezahlt worden ist, und dann auch immer eine zusätzliche Förderung anlässlich der Kammerwahl, Wahlfonds. Und die Praxis kann man durchaus ein bisschen ironisch sehen, denn was war die Praxis in der Wirtschaftskammer zu damaligen Zeitpunkt, 1980er Jahre, noch 1990er Jahre? Da haben nämlich die Wahlen, die stattgefunden haben, waren meistens gar keine wirklichen Wahlen, denn es hat die sogenannte Praxis von Friedenswahlen gegeben. Friedenswahlen, das ist, wenn in einer Fachgruppe, heutige Terminologie, damals war es ein bisschen komplizierter, nur eine Wählergruppe kandidiert, dann findet überhaupt keine Wahl statt, sondern mit dem Einreichen dieser und dem Nicht-Einreichen anderer Wahlvorschläge ist dieser Wahlvorschlag gewählt. Und die Praxis war, dass halt der Wirtschaftsbund einzelne Repräsentanten anderer Fraktionen, damals die SPÖ-Fraktion, also heute Sozialdemokratischer Wirtschaftsverband, früher Freier Wirtschaftsverband, und die FPÖ, von der FPÖ-Fraktion, damals Unfreiheitliche Wirtschaftstreibender, halt auch einige mit aufgenommen hat und sich daher eigentlich Wahlkampf erspart hat. Aber trotzdem hat es immer Wahlfonds gegeben für Wahlen, die nicht stattgefunden haben. Heute gibt es derartige Friedenswahlen in erster Linie noch in der Sektion, in der Sparte Industrie. Also jedenfalls, das war aber etwas, was ganz und gar geheim gehalten wurde. Und wir haben darüber im Jahr 1990 in unserem und meinem ersten Buch Politisches Geld, Parteienfinanzierung in Österreich geschrieben. Da haben wir dann eine Tabelle, da haben wir versucht, die Gesamteinnahmen der Parteien sozusagen, soweit man es weiß, darzustellen. Und gerade zu dem Zeitpunkt, wo unser Buch erschienen ist, das war während des Wahlkampfs, Nationalratswahlkampfs 1990, hat es große Skandale gegeben in den Arbeiterkammern. Parteienfinanzierung der Arbeiterkammer. Und unser Buch ist sehr ausführlich von Alfred Worm besprochen worden im Profil. Alfred Worm hat eine Geschichte nach der anderen über die Skandale in der Arbeiterkammer geschrieben und er hat diese, und die haben diese Tabelle abgedruckt und aus der Tabelle ist aber hervorgegangen, dass in der Wirtschaftskammer mehr als doppelt so viel Parteienfinanzierung läuft als in den Arbeiterkammern. Das war unsere Hochschätzung. Und ab dem Zeitpunkt war das Thema völlig weg aus der politischen Tagesordnung. Also interessanterweise habe ich mit dem Hinweis, dass es in der Wirtschaftskammer noch viel mehr an Parteienfinanzierung, haben wir das so genannt, natürlich Finanzierung von Teilen der Partei oder sehr nahestehenden Organisationen der Partei, im Vorfeld Organisationen der Partei, dass da mehr als doppelt so viel läuft, das hat bis in die Nullerjahre eine Debatte über die ganz besonders auf Geheimhaltung bedachten Gewerkschafter und ihre Parteienfinanzierung ziemlich verlässlich abgeschossen. Das habe ich immer erst im Nachhinein gemerkt. Also jedenfalls dieses Geheimhaltungsinteresse und dass die Medien hier in erstaunlichem Ausmaß mitgemacht haben, das hat ungefähr bis 2006 gedauert. Ab dem Zeitpunkt hat man das Ganze dann doch ein bisschen ausführlicher diskutiert, zugegeben, hat dann gesagt, na, wir verlangen ja ausdrücklich, dass das nur im Rahmen der Kammer verwendet werden darf. Ich komme darauf noch zu sprechen. Jedenfalls, dieses Thema hat eigentlich ziemlich lange, erstaunlich lange, eine totale Geheimhaltung umgeben. Und das Ganze hat jahrzehntelang relativ gut funktioniert. Nur mittlerweile funktioniert es eben nicht mehr. Wer wird hier finanziert und wie schaut das juristisch aus? Das Parteiengesetz ist im Einzelnen relativ kompliziert. Aber um es einfach zu sagen, der Wirtschaftsbund ist ein rechtlich selbstständiger Teil der Partei, eine Teilorganisation. Sie ist juristisch Teil der Partei. Das heißt, Geld, das an den Wirtschaftsbund fließt, ist in diesem Sinne durchaus Parteienfinanzierung, auch wenn es zweckgebunden ist. Der Sozialdemokratische Wirtschaftsverband ist juristisch nur eine sogenannte nahestehende Organisation, juristisch. Das heißt, nahestehende Organisationen sind statutarisch mit der Partei verbunden, und zwar in der Form, dass entweder diese Organisation Einfluss auf die Willensbildung in der Partei hat oder die Partei Einfluss auf die Willensbildung in der nahestehenden Organisation. Das kann man am schönsten sehen. Entsendungsrechte von Delegierten in Parteitagen, in Parteiorgane, erweiterte Vorstände oder so, mit Stimmrecht. Ja? SPÖ ist in dem Sinne eine nahestehende Organisation. Wer da jetzt bei den Freiheitlichen die nahestehende Organisation der FPÖ ist, ist gar nicht so leicht herauszubringen. Das war früher immer der ringfreiheitliche Wirtschaftstreibender. Irgendwann am Beginn des vergangenen Jahrzehnts hat es da aber offenbar einen ziemlich heftigen internen Konflikt gegeben. Und in einzelnen Bundesländern war dann die freiheitliche Wirtschaft als nahestehende Organisation im Rechenschaftsbericht angeführt worden, in anderen immer noch der ringfreiheitliche Wirtschaftstreibender. Das ist das übliche Spaltpotenzial innerhalb des FPÖ-Lagers offensichtlich. Aber mittlerweile dürfte es die freiheitliche Wirtschaft sein und die Bundesländer oder RFW weiter existiert hat er sich wahrscheinlich umgebrandet. Aber hier haben ganz sicher neben Interessen der Partei ihre Wirtschaftstreibenden eher an die Kandare zu nehmen, auch persönliche Konflikte eine maßgebliche Rolle gespielt. Ihr wisst das sicher viel genauer. Die grüne Wirtschaft ist natürlich politisch, aber nicht juristisch eine nahestehende Organisation. Dasselbe ist bei den jüngsten derartigen Fraktionen, den UNOS, die ebenfalls nur politisch eine nahestehende Organisation von NEOS sind. Und es gibt die Industrieliste, das ist de facto eine Einheitsliste der industriellen Vereinigung. So, Parteienfinanzierung, kann man das jetzt einheitlich beurteilen? Ja, im Grunde schon, wenn es politisch sehr nahe steht, ist es im weiteren Sinne natürlich. Wie hoch ist die Fraktionsfinanzierung? Also früher war das immer recht schwierig, das wirklich herauszufinden. Mittlerweile haben wir eine Partei im Parlament, die NEOS, die heftig gegen die Pflichtmitgliedschaft in den Kammern agiert. Und Abgeordnete Loacker hat zum 1. Mai 2015 eine parlamentarische Anfrage an den Wirtschaftsminister gestellt. Er möchte die Zahlen der Fraktionsfinanzierung der Wirtschaftskammer Österreich und der einzelnen Landeskammern seit 2004 haben. Ja, 2004 bis 2014 ursprünglich. Also als Politikwissenschaftler freut man sich da natürlich, wenn man dann endlich ordentliche Daten bekommt. Ich habe hier, und das hat er mehrmals wiederholt, zuletzt heuer, ich habe 2009 begonnen, einem Jahr vor einer Kammerwahl. Kammerwahlen sind hier gelb eingefärbt. Man sieht, dass in Kammerwahlen immer einige Millionen mehr ausbezahlt werden, in einigen Kammern und in der Bundeskammer. Und dass das Ganze irgendwo so wahrscheinlich aktuell bei 22, 23 Millionen liegen würde. Die Zahlen von 2021 sind im Vergleich zu den Zahlen bis 2020 Voranschläge. Und diejenigen, die die Wiener Kammer kennen, wissen, dass die 1,5 Millionen im Kontrast zu den Zahlen 2016 bis 2019 jeweils 4 Millionen, dass das nicht das Ende der Fahnenstange ist, sondern dass es hier die Regelung gibt. Zunächst werden einmal 1,5 Millionen ausbezahlt und dann, wenn die Kammer gut wirtschaftet, was sie natürlich immer macht, kommen noch einmal 2,5 Millionen drauf. Sie kennen die Praxis wahrscheinlich, manche von Ihnen. Ist das viel? Da haben wir zunächst einmal die Frage, wie viele Kammermitglieder muss man damit erreichen? Ende 2021 hat es 566.992 aktive Kammermitglieder gegeben. Also das sind Kammermitglieder, deren Gewerbeberechtigung zum Beispiel nicht ruht, ja, also die auch wahlberechtigt sind, also 567.000 circa. Und ich habe mir den Spaß gemacht, das zu vergleichen mit der staatlichen Parteienfinanzierung. Der Wirtschaftskammer Österreich, also der Bundeskammer, steht die Parteienfinanzierung auf Bundesebene gegenüber. Wir haben Zahlen für jedes einzelne Bundesland und wir haben die gesamten Zahlen. Ich habe die Zahlen der Fraktionsfinanzierung der Wirtschaftskammer. Ich habe die Zahlen von 2019 genommen, weil das letzte Nichtwahljahr. Und die Zahlen auf jedes einzelne aktive Mitglied umgerechnet. Da kommen wir mal bei der Wirtschaftskammer Österreich auf 14,6 Euro pro Kammermitglied österreichweit. Und bei den einzelnen Landeskammern schwankt das Ganze zwischen 12,30 Euro in Tirol und 35,40 Euro in Wien. Und Gesamtzahl der Fraktionsfinanzierung, alles zusammengerechnet durch die Zahl der aktiven Mitglieder, da kommen wir auf 40,6 Euro pro Mitglied. Bei der staatlichen Parteienfinanzierung habe ich dieselbe Berechnung gemacht. Hier habe ich herangezogen die direkte staatliche Parteienfinanzierung auf Bundesebene nach dem Parteienförderungsgesetz. Um es vergleichbar zu machen, habe ich gelassen, dass ausgerechnet 2019 auch die einzige Wahlkampfkostenerstattung, die es überhaupt noch gibt, nämlich die für Europawahlen, so ungefähr, das waren in diesem Jahr 2 Euro pro Wahlberechtigten, die habe ich weggelassen. Normalerweise, also damals wurden 4,70 Euro regulär ausbezahlt, das wären heute 6,70 Euro gewesen. Und auf Landesebene jeweils ein Mehrfaches bis ein Vielfaches, auch hier in Wien am meisten, 25,60 Euro in Wien zum Beispiel, auf Bundesebene nur 4,70 Euro und in Summe 22,70 Euro. Vergleichsweise der Kammer 40,60 Euro. Also das heißt, in der Kammer wird pro Mitglied natürlich deutlich mehr Geld ausgeschüttet. Die Frage ist natürlich, inwiefern das berechtigt ist. Das können wir in der Diskussion natürlich besprechen. Es wird sicherlich so sein, dass in den einzelnen, hier finden ja die Wahlen statt, Fachgruppen in den Landeskammern, dass es oft schwieriger ist, die Leute zu erreichen. Aber das muss natürlich nicht immer der Fall sein. Und ja, ein weiterer Vergleich, es gibt auch in den Arbeiterkammern eine Fraktionsfinanzierung und hier kamen 2021 8 Millionen zusammen, 2020 7.885.000, im Wahljahr 2019 8,67 Millionen. Üblicherweise wird in den Arbeiterkammern, die Arbeiterkammern haben nur eigentlich nur die neuen Landeskammern, die Bundesarbeitskammer, die wird, deren Agenten werden administrativ von der Arbeiterkammer Wien mitbetreut. Also anders als die Wirtschaftskammer gibt es keine organisatorisch keine eigene Bundeskammer mit eigenem Apparat. Ja. Die haben ca. 3,7 Millionen Mitglieder. Leider gibt es keine so schöne Mitgliederstatistik wie bei der Wirtschaftskammer. Ich prangere das an. Aber sie haben ungefähr 6,5-mal so viele Mitglieder wie die Wirtschaftskammern. Die Fraktionsfinanzierung ist aber unter Anführungszeichen nur in der Höhe etwas über einem Drittel der Wirtschaftskammern. Also wenn man jetzt die absoluten Zahlen vergleicht, also sehr viel mehr Mitglieder zu betreuen, sehr viel weniger Fraktionsfinanzierung. Und ich habe schon erwähnt, in der Vergangenheit ist hauptsächlich die Fraktionsfinanzierung der Arbeiterkammern, die Parteienfinanzierung durch die Arbeiterkammern und auch die Gewerkschaften. Auch dort sind es nur einige Millionen Euro, so 1% der Einnahmen aus Mitgliedsbeiträgen werden hier als Fraktionsfinanzierung ausbezahlt. Dort ist natürlich hauptsächlich die Fraktion Sozialdemokratischer Gewerkschafter, die Hauptnutznießerin mit deutlich über 60% der Mittel. Aber im Vergleich in der Wirtschaftskammer fließt sehr viel mehr Geld, ein Mehrfaches. Was zur Frage stellt, führt, handelt es sich hier etwa um eine verdeckte Parteienfinanzierung? Die Kammern dürfen, wie erwähnt, Parteien und denen juristisch nahestehende Organisationen eigentlich nicht finanzieren. Das heißt juristisch, dass das eine nicht zweckgebundene Förderung ausschließt. Sie können also Fraktionen finanzieren für ihre Arbeit innerhalb der Kammer. Sie dürfen sie nicht finanzieren mit Mitteln, die beispielsweise an die Landes- oder Bundespartei weitergeleitet werden, etwa im Wahlkampf. Das war zum Beispiel eben beim Wirtschaftsbund Vorarlberg der Fall, um hier Geld frei zu bekommen. Ja, die Fraktionsfinanzierung der Kammern hat ja einen Marschall. Brauchen sie andere Einnahmen? Die können sie haben aus den Mitgliedsbeiträgen, die niedriger sind als die Kammerförderungen, oder sie können sie durch sonstige Aktivitäten, in dem Fall durch das forcierte Einholen von Inseraten für ihre Zeitung, die einen großen Überschuss abgeworfen hat, machen. Ja? aber formell die Kammermitglieder darf man nicht an die Partei weiterleiten. Formell schließen dann daher die Landeskammern und die WKÖ privatrechtliche Verträge mit den Fraktionen ab über diese Förderung. Die Fraktionen müssen hoch und heilig versprechen und sie hier schriftlich verpflichten, also unterschreiben, dass sie diese Mittel nur für die politische Arbeit in der Kammer verwenden. Und an sich, wie das bei Förderungen so der Fall ist, könnte das auch kontrolliert werden. Bei der Wirtschaftskammer Österreich gibt es einen Kontrollausschuss, der könnte die Verwaltung der Mittel überprüfen, hat das meines Wissens noch nie gemacht. In der Praxis reicht ein nicht weiter überprüfter Verwendungsnachweis der Fraktion. Das heißt, rein juristisch ist es zweckgebunden, in der Praxis kontrolliert es niemand. Und Geld hat kein Marschall, wenn eine Organisation mehrere Einnahmen hat, kann man ja sagen, man hat getrennte Rechnungskreise. Ja? Und das Personal, das man angestellt hat, das arbeitet für die Kammer und für die Arbeit in der Kammer und nicht etwa für sonstige politische Themen und so weiter. Das wirft dann Fragen auf, nämlich Probleme der Fairness der Verteilung. Ja? Ich habe schon gesagt, welcher Art die im Wirtschaftskammergesetz erwähnte Unterstützung der Wählergruppen sein soll und deren angemessener Umfang, beides geht aus dem Gesetz nicht hervor. Aus dem Gesetz geht nur hervor, dass nur oder es wird so interpretiert, dass nur Fraktionen, die in den Kammerparlamenten auf Landesebene und in der Wirtschaftskammer Österreich vertreten sind, diese Förderungen erhalten. Also nicht etwa, wenn man ein Mandat zum Beispiel in einer Sparte hat. Das reicht nicht. Das Problem hier ist das sehr minderheitenfeindliche Wahlsystem, das dann in der Praxis obendrein noch Elemente eines Kurienwahlsystems aufweist. Und ebenso intransparent und in den Landeskammern unterschiedlich geregelt ist auch der Verteilungsmodus. Zunächst zu den Problemen des Wahlrechts. Man hat innerhalb der Wirtschaftskammerorganisation auf der Ebene der WKÖ 95 Fachgruppen, glaube ich. Ich hoffe, ich bin da noch am aktuellen Stand. Und dasselbe bildet sich Fachverbände und dieselbe Gliederung findet man in die Fachgruppen auf in den Landeskammern. Möglicherweise gibt es nicht jede Fachgruppe in jeder Landeskammer, aber man kann da schon die 95 mal 10 rechnen, fast mal 10 rechnen. Das heißt, in der Praxis ist nur der Wirtschaftsbund in der Lage, in allen diesen Fachgruppen zu kandidieren. Für kleine Fraktionen das Finden von geeigneten Kandidaten, Kandidatinnen und auch die nötigen Unterstützungserklärungen dann oft eine sehr hohe Hürde. Also die grüne Wirtschaft hat sich da lange schwer getan. Mittlerweile ist sie, soweit ich das sehe, sehr gut mittlerweile innerhalb der Kammer verankert. Aber das war in der Vergangenheit ziemlich schwierig, auf diesen Stand zu kommen. Dann kommt dazu, es bemisst sich nach den Mandaten. Ja? Die Mandatsverteilung erfolgt nach dem Berechnungsverfahren, dem Teilzahlenverfahren nach D'Hondt. Das heißt, das ist ein Verrechnungssystem, das große wahlwerbende Parteien begünstigt. Und zwar speziell dann, wenn die Konkurrentinnen viel kleiner sind. Eine große wahlwerbende Partei und mehrere kleine wahlwerbende Parteien, das führt automatisch dazu, dass die große wahlwerbende Partei mehr Mandate bekommt, als sie bei einem rein proportionalen Wahlrecht bekommen würde. Und alle Ebenen über den Fachgruppen in den Landeskammern, also im Sparten auf Landesebene und auf Bundesebene, die Wirtschaftsparlamente in den Landeskammern und das Wirtschaftsparlament der WKÖ, die werden hauptsächlich indirekt auf Basis dieser Wahlergebnisse bestellt. In den Wirtschaftskammern gibt es dann noch ein paar Mandate, die man auf Basis der Stimmenanzahl sozusagen noch nachnominieren kann. Aber dann kommt noch dazu, dass zwischen den Sparten die Vertretungsrechte durchaus unterschiedlich gewichtet sind. Also nicht nach der Zahl der Stimmberechtigten oder nach der Zahl derer, die tatsächlich sich an der Wahl beteiligt haben. Das heißt, hier hat man auch noch Elemente einer Art Kurienwahlrecht. Ja? Und die Folgen durch diese gestufte Repräsentation, die indirekte Beschickung der übergeordneten Ebenen, der Sparten und der Wirtschaftsparlamente in die Landeskammern und in der WKÖ, stellten kleine Wählergruppen sowohl nach der Stimmenzahl als auch nach der Mandatszahl, so das sind die möglichen Verteilungskriterien, schlechter ab, als es bei einer Direktwahl zum Beispiel der Landeskammerparlamente der Fall wäre, während umgekehrt der Wirtschaftsbund immer besser abschneidet. Ja, man muss sich vor Augen halten, es wird auch Stimmen werden nur gezählt dort, wo kandidiert worden ist. Jetzt gibt es natürlich vor allem bei kleineren Fraktionen viele Fachgruppen, wo man gar keine Kandidatur zustande gebracht hat, wo man aber mögliche Wählerinnen und Wähler gehabt hätte, die, wenn man zum Beispiel das Wirtschaftsparlament, sei es nur auf Landesebene, wählen würde, sehr wohl abgegeben würden. Ja? Also dieses System ist ganz eindeutig natürlich auf die dominante Fraktion, die aufgrund dieses Wahlsystems in jeder Wirtschaftskammer immer die absolute Mehrheit hat, zugeschnitten. Ja? Und daher tun sie sich ja auch so schwer, da irgendwelche Reformen durchzuführen. Und dazu kommt dann noch ein je nach Landeskammer unterschiedlicher Verteilmodus und Entscheidungsmodus über die Verteilung. Ich habe das zum ersten Mal gehört 2012. Ich habe da gemeinsam mit dem damaligen Sprecher der grünen Wirtschaft, Volker Plass, so ein Doppelpassspiel gemacht, auch schon in den Jahren vorher gelegentlich. Die grüne Wirtschaft hat es immer thematisiert. Und dann haben wir uns ausgemacht, die grüne Wirtschaft erhebt es in jeder einzelnen Landeskammer, wie viel jede Fraktion bekommt. Ja, und ist auf Schwierigkeiten gestoßen. Da hat es eine Kammer gegeben, das war ganz offensichtlich die oberösterreichische Kammer, wo die einzelnen Fraktionen gar nicht gewusst haben. 2012 wohlgemerkt, ja, das ist heute natürlich etwas besser, gar nicht gewusst haben, wie viel die anderen Fraktionen haben, denn, so die Auskunft, das Ganze wird vom Präsidenten und in seiner Vertretung vom Wirtschaftskammerdirektor mit den einzelnen Fraktionen in Einzelgesprächen sozusagen ausverhandelt und am Schluss wird das Gesamtpaket abgestimmt im Wirtschaftsparlament. Aber sozusagen Wirtschaftsbund verhandelt mit jeder einzelnen Fraktion, ja, und kann sie natürlich auch gegeneinander ausspielen und die einzelnen kleineren Fraktionen wissen gar nicht so genau, wie viel die anderen bekommen. Das hat mich dann doch ziemlich verblüfft. Aber es sind heute drei unterschiedliche Modi im Gebrauch. Es ist entweder die Verteilung nach der Mandatszahl im Wirtschaftsparlament der Landeskammer, das ist, soweit ich sehe, in Wien gebräuchlich. Man kann es auch auf Stimmenbasis machen, das ist zum Beispiel meines Wissens in Salzburg noch gebräuchlich. Da hat man natürlich das Problem, gelegentlich werden ja nach wie vor Friedenswahlen durchgeführt, also durchgängig spart die Industrie, vereinzelt, wo nur Wirtschaftsbund und die Sozialdemokraten, der Sozialdemokratische Wirtschaftsverband eine Kandidatur zustande bringen würden. Also die Grünen nicht, die NEOS auch nicht. Da werden dann nach wie vor gelegentlich noch Friedenswahlen durchgeführt. In diesen Fällen muss auch bei Stimmenbasis auch die Mandatszahl rekurriert werden, also in diesen Bereichen. Und eben die Verteilung nach Verhandlungen, notorisch Oberösterreich. Da hat zwar ein ungefährer Schlüssel dann existiert, 40% nach der Mandatszahl, 40% nach der Stimmenzahl und dann ganz schwammig 20% waren eigentlich Verhandlungsmasse, Vertretung in den entsprechenden übergeordneten Körperschaften, also Sparten und so. Und tatsächlich ist es noch Mitte des vergangenen Jahrzehnts offenbar noch ausgehandelt worden in bilateralen Verhandlungen zwischen Wirtschaftsfonddirektor und den einzelnen Fraktionen. Angeblich ist das jetzt besser geworden. Aber letztlich ist das etwas, was in die Beschlussfassung aufgrund der absoluten Mehrheit in der im jeweiligen Wirtschaftsparlament, eben der Wirtschaftsbund verfügt, letztlich kann der Wirtschaftsbund das bestimmen. Ja? Und die Frage ist, inwiefern er auf die anderen Fraktionen, die aufgrund des Wahlsystems ohnehin kleiner sind, als sie sein könnten, inwiefern er auf sie eingeht. Und das ist natürlich demokratiepolitisch schon bedenklich. Ein Fazit. Die Fraktionsfinanzierung ist natürlich eine Form der Parteienfinanzierung, sofern sie an Parteiorganisationen oder an den Parteien rechtlich oder politisch nahestehende Organisationen ausbezahlt wird. Denn, und das sieht man am Wirtschaftsbund am stärksten, man könnte es umgekehrt bei der SPÖ, auch bei den SPÖ-Gewerkschaftern, Fraktion sozialdemokratischer Gewerkschafter, so sagen, die Beherrschung einer Kammerorganisation schafft erst die Basis für eine eigenständige Organisation, auch unabhängig von der Mutterpartei. Ja? Die können jederzeit quasi überleben, haben jederzeit eine starke Infrastruktur dadurch, dass sie eine Kammer beherrschen. Denn die Kammern, die sind ohnehin seit 1945, in Wirklichkeit seit 1918 und bei der Wirtschaftskammer seit, ich glaube, 1849 letztlich, immer von einer politischen Richtung dominiert worden. Ja. Entsprechend ist natürlich auch, wird auch das Personal, werden die Experten dort und so, also auch das angestellte Personal und nicht nur die Mehrheit der Funktionäre dieser politischen Richtung nahestehen. Das heißt, man hat hier auch Rückgriff auf die Kammerbürokratie und Ähnliches. Ja? Und das System ist, wie auch das Wahlsystem und auch als Folge von diesem, stark zugeschnitten eben auf den Wirtschaftsbund, der dadurch seine wichtigste Einnahmequelle erhält, während kleinere Fraktionen deutlich benachteiligt werden. Soweit jetzt zur offiziellen Klammeraufsicht der Wirtschaftskammer nicht, Parteienfinanzierung. In der Praxis ist natürlich die Dominanz über eine Kammerorganisation geht natürlich viel weiter. Ja, wer die dominante Fraktion in einer Kammer ist, stellt den Präsidenten, stellt die eigentlich die wichtigsten Funktionäre, dominiert die Öffentlichkeitsarbeit der Kammer, und zwar die interne Öffentlichkeitsarbeit, genauso wie die Öffentlichkeitsarbeit nach außen. Als Kammermitglieder kennen Sie natürlich, was weiß Sie, all die Publikationen, die sich an Mitglieder wenden. Also überall werden die Präsidenten prominent abgebildet und, und. Also das Ganze, wenn man all das zusammenzählt, ist natürlich die Dominanz über eine Kammer ein politisches Atout, das weit über die rein finanzielle Frage hinausgeht. Okay, soweit zur Fraktionsfinanzierung der Kammern. Und ich würde sagen, wir könnten dann in die Diskussion übergehen.
Ja, wunderbar. Dankeschön. Oder auch nicht wunderbar, wie man es nimmt, weil genau genommen ist es eigentlich ein unglaublich intransparenter Sumpf, der sich da offenbart, wenn man sich mit dem genauer beschäftigt. Ich möchte einen Punkt gleich mal aufgreifen. Sie haben sich am Schluss ja auch eben intensiv im Vortrag mit dem Thema der Finanzierung der einzelnen Fraktionen beschäftigt, die eben so undurchsichtig ist, dass auch in parlamentarischen Anfragen dazu kein Erkenntnisgewinn möglich ist, weil ja die Wirtschaftsministerin auch immer so tut, als ob sie nicht mehr zur Verfügung hat als die Budgetzahlen, die ihr von der Kammer übermittelt werden.
Mhm. Hat man auch ihre Vorgänge immer so gehandhabt. Mhm. Und die Steirische Landeskammer hat bis vor 3 Jahren
nicht einmal das, ja,
ausgewiesen. Daher haben sie in dieser Tabelle, die ich hier als Folie gehabt habe, immer keine Antwort bis erst 2019 ist zum ersten Mal eine Anrufrinne gestanden, mit dem Ergebnis, ja, im Ländervergleich recht hoch war.
Ja, und also ich kann das nur bestätigen, was Sie gesagt haben, dass das Ganze eine, wie soll ich sagen, es ist irgendwie eine fürchterliche Praxis, dass nach jeder Wirtschaftskammerwahl die Fraktionen einzeln in der Regel mit ganz wenigen Ausnahmen, aber fast in allen Bundesländern und auf der Bundesebene eben einzeln zu Gesprächen vom Wirtschaftsbund eingeladen werden, der dann da den Kuchen verteilt, so nach irgendwie ein bisschen gut dünken und da lässt er die, lässt er mal zappeln und die. Also das ist wirklich unmöglich, diese Situation in meinen Augen. Und es ist eben tatsächlich so, dass man im Grunde keine Information darüber bekommt, wer wie viel am Ende des Tages bekommt. Ich meine, man bekommt dann die Information, wie der Verteilungsschlüssel ist und der ist auch jedes Mal wieder anders und neu zu verhandeln, also furchtbar. Aber wir machen es ja transparent auf unserer Website, wie viel wir bekommen und die UNOS meines Wissens nach auch, aber die anderen Fraktionen sind dazu ja in keinster Weise bereit. Also das finde ich auch in Wahrheit unmöglich, weil offen gestanden, also ich fühle mich den Wählerinnen und Wählern gegenüber verpflichtet, das offen zu legen, mit wie viel Geld wir unsere politische Arbeit machen können. Und auch die Gesamtsummen sind natürlich so etwas, was öffentlich gemacht werden muss, meiner Ansicht nach. Wir haben als Grüne Wirtschaft seit jetzt in etwa 1,5 Jahren also auf unserer Website eine Subseite generiert, die nennt sich Wirtschaftskammer Glasklar. Vielleicht mag der Alex, unser Mitarbeiter, das in den Chat hineingeben. Genau, danke schön. Wo man alle Budgetzahlen, wirklich nämlich von allen Wirtschaftskammern und von allen Fachgruppen und Fachverbänden sich herausholen kann und veröffentlichen eben die Rechnungsabschlüsse, die Voranschläge. Wir machen auch immer Detailauswertungen, für welche Bereiche wie viel ausgegeben wird und dazu immer so ein bisschen ein Infopackage. Also wer sich genauer interessiert, findet mittlerweile auf unserer Website alles, was man auch mit parlamentarischen Anfragen nicht in Erfahrung bringen kann. Und der Wirtschaftsbund ärgert sich massiv darüber, dass wir das tun. Droht auch regelmäßig mit Verschwiegenheit und sonst was. Aber offen gestanden, also ich, in meinen Augen muss es eine Selbstverständlichkeit sein, dass man bei einer Körperschaft öffentlichen Rechts auch öffentlich macht, was mit dem Geld passiert, das die Pflichtmitglieder dort einzahlen, um den Apparat zu finanzieren. Ich wollte auch noch etwas anmerken zu der ganzen Geschichte Querfinanzierung ÖVP, weil das ist ja der Ausgangspunkt dieses Skandals, um den es da geht. Und wir wussten schon immer, dass da was läuft, ja, weil man es eben anhand dieser Inseratenpraxis gesehen hat. Aber es gibt ja noch eine ganze Reihe anderer Punkte, die mitschwingen. Also es geht ja nicht nur um die Fraktionsförderung und eben die Inserate, sondern ein weiterer Brocken in dem System ist die Wählergruppenförderung, ist die Funktionsentschädigung so für die Kammerfunktionärinnen.
Ja, weil, ich glaube, beim Wirtschaftsbund automatisch schon 10% abgezogen. Und
so ist es. Ja, und das ist bei allen Fraktionen so. Also das ist analog zu der sogenannten Parteisteuer, die auch die Nationalratsabgeordneten oder Landtagsabgeordneten abliefern, ist es eben auch bei den bezahlten Funktionen in der Kammer so, dass ein Prozentsatz X, meines Wissens noch ist es bei allen 10%, an die jeweilige Wählergruppe geht. Und da reden wir noch einmal von ordentlichen Summen, weil da werden insgesamt österreichweit rund 25 Millionen ausgeschüttet an Funktionsentschädigungen. 10% davon sind 2,5 Millionen. Und das Missverhältnis, wie viel von diesem Teil der Wirtschaftsbund bekommt und wie viel andere Fraktionen bekommen, ist noch einmal deutlich krasser als bei der Wählergruppenförderung, weil durch dieses Wahlsystem die bezahlten Funktionen zu einem weit, weit, weit überwiegenden Teil vom Wirtschaftsbund besetzt werden. Und damit kann man davon ausgehen, dass da noch einmal 2 Millionen fließen, die aber in dem Fall eben auch wieder nicht diesen Regeln unterliegen, dass damit die Partei nicht finanziert werden dürfte, weil das ist in Wahrheit eine privatrechtliche Vereinbarung zwischen den Funktionärinnen und der Fraktion.
Ja. Auf die Art generiert man Einnahmen, wo man sagen kann, okay, das geben wir legitimerweise in der Partei nicht weiter. Ich meine, der Wirtschaftsbund ist ja Teil der Partei. Die sozialdemokratisch Wirtschaftstreibenden hätten da jetzt ein Problem, weil sie 2019 ja gemeinsam mit der FPÖ und der Liste Pilz, also jetzt haben sie da geheißen, beschlossen haben, eine Obergrenze von Spenden einzelner Spender, und das trifft natürlich auch auf juristische Personen zu, von 7.500 Euro pro Jahr insgesamt. Ja, und aufgrund der Definition im Parteiengesetz, was eine Spende ist, trifft das zwar nicht innerhalb einer Partei als solcher zu. Also wenn ein Teil der Partei einem anderen Teil der Partei Geld gibt, ist das keine Spende, sondern es ist halt parteiinterner Transfer. Auch wenn das ziemlich intransparent ist, es soll aufgrund der des jetzt verhandelten Entwurfs transparent gemacht werden. Aber auch wenn eine nahestehende Organisation einer Partei Geld gibt, ist ohne Gegenleistung, ja, ist es eine Spende. Das heißt, der sozialdemokratische Wirtschaftsverband dürfte nur 7.500 oder jetzt 7.800 nicht ganz an die SPÖ spenden.
Ja.
Und was drüber ist, wenn die irgendwelche Sachleistungen tätigen und sie Ausgaben, Veranstaltungen machen, die in Wirklichkeit der Partei zugutekommen, könnte das eine Sachspende sein.
Genau, das ist alles zu bewerten.
Ja, das sieht man 2019 bei den entsprechenden Wahlkampfaktivitäten der FSG, beziehungsweise formell der GewerkschafterInnen in der SPÖ, dieser zwischengeschaltete Verein, der reine leere Hülle ist und die Nominierungsrechte in Partei, Entsendungsrechte in Parteitage und Parteiorgane aufrechtzuerhalten, weil in Wirklichkeit die Mitglieder dieser SozialdemokratInnen in der SPÖ sind die einzelnen Teilvereine der FSG und sozusagen die Entscheidungsfunktionen 1:1 FSG. Mhm. 1:1, wirklich personell identisch. Das ist eine reine organisatorische Hülle, um das Parteiengesetz zu umgehen. Aber selbst auf diesem Weg könnte die FSG nur 7.500 Euro direkt an die SPÖ spenden. Mhm. Oder jetzt ein bisschen mehr, weil das Ganze ist an die Inflation angepasst.
Ja.
Während der Wirtschaftsbund darf, weil der ist ja Teil der Partei.
Ja, aber es gibt noch einen Punkt, den haben wir eigentlich jetzt noch gar nicht besprochen, aber das ist uns auch massiv aufgefallen beim Durchschauen der diversen Wirtschaftsbundmagazine, sind ganz oft auch Inserate von Landtagsclubs der ÖVP beziehungsweise Regierungsbüros von ÖVP-Landesräten. Das waren, glaube ich, alles Männer, soweit ich es jetzt im Kopf habe, kann man in der Form bleiben, aufgetaucht. Und da stellt sich auch die Frage, darf man denn das? Also ist so etwas was erlaubt?
Ja, schwierig. Also Obergrenze für Spenden gibt es, für Inserate gibt es an sich nicht. Sie müssen nur publiziert werden, also einen bestimmten Wert, das einzelne Inserat, ursprünglich 3.500 Euro, mittlerweile ein bisschen mehr, ein bisschen höher. Deshalb hat ja der Vorarlberger Wirtschaftsverband offensichtlich nach Inkrafttreten des Parteiengesetzes die Inserate billiger verkauft, nämlich nochmal 3.000, dafür geschaut, viel mehr Inserate zu akquirieren, ja, um das zu kompensieren.
Ja.
Daher sind es zu den einzelnen Mitgliedern dann auch noch gegangen und zu den einzelnen Fachgruppen, dass die doch bitte inserieren sollen in der Wirtschaftsbundzeitung.
Mhm. Ja, aber ich habe eigentlich den Punkt gemeint.
Prinzipiell, Inserat ist an sich zulässig. Allerdings, wenn es im Drittvergleich mit anderen Publikationen, mit anderen Zeitungen oder Zeitschriften deutlich überbezahlt ist, also es muss drittvergleichsfähig der Preis sein, dann ist die Differenz der Spende anzusehen und unzulässig.
Aber ist es erlaubt, das will ich jetzt wirklich genauer wissen, ist es erlaubt, dass der ÖVP, das ÖVP-Regierungsmitglied in der Wirtschaftsbund-Zeitung, also sprich in Wahrheit eben Parteifinanzierung betreibt, über ein Inserat beziehungsweise der Landtagsclub der ÖVP in der Wirtschaftsbund-Zeitung inseriert. Vor allem, also ich habe mir sagen lassen, man muss dann noch unterscheiden, ob jetzt über die politische Arbeit im Landtag zum Beispiel berichtet wird, dann wäre es angeblich legitim, das zu machen. Ja, wenn da aber nur irgendwas lustig drinnen steht, wo man halt erzählt, was man nicht alles so toll gemacht hat, unabhängig von irgendwelchen Landtagsinitiativen, dann sei das nicht erlaubt.
Ja, drüsseln wir es auseinander. Was darf ein Parlamentsclub, insbesondere gegenüber einer Partei, also ein Parlamentsclub hat öffentliche Förderungen natürlich, die darf er nur für die parlamentarische Tätigkeit verwenden und politische Parteien dürfen keine Spenden annehmen von Parlamentsclubs. Mhm. Ja, Spenden sind Leistungen ohne entsprechende Gegenleistung. In der Praxis auch ohne nicht erlaubte Gegenleistung. Also wenn die Gegenleistung der Wahlerfolg ist, ist das nicht zulässig. Jedenfalls Inserat ist nicht per se verboten, aber Inserat mutiert zumindest teilweise zur Spende, wenn es überbezahlt ist. Mhm. Also wenn es wirklich ein Inserat ist, sozusagen um die Tätigkeit des Clubs, die politische Tätigkeit im Rahmen der parlamentarischen Arena sozusagen zu kommunizieren, zielgruppengenau gegenüber einer bestimmten Zielgruppe, also zum Beispiel den Wirtschaftsbündlern, könnte man sagen, ja, es hat einen gewissen Ogu, also einen strengen Geruch, aber wenn es drittvergleichsfähig ist und das nachvollziehbar ist, ist es erlaubt. Wenn jetzt das Inserat, wenn da jetzt der Wirtschaftsbund für den Inseratentarif, den er verlangt, das Fantasiezahlen sind, ist es natürlich nicht erlaubt, weil dann hat man einen starken Spendenanteil. Mhm. Und Parteien und auch nahestehende Organisationen von Parteien dürfen keine Spenden von Parlamentsclubs annehmen. Mhm. Und auch nicht von öffentlich-rechtlichen Körperschaften. Wenn der Minister da jetzt stark überbezahlte Inserate finanziert, öffentlich-rechtliche Körperschaften ist natürlich auch der Bund, sind auch Ministerien natürlich, die dürfen, also der Staat darf jenseits der gesetzlich geregelten Parteienfinanzierung nicht an Parteien zusätzlich Geld geben. Da gibt es Ausnahmen, die gesetzlich vorgesehen sind. Also was weiß ich, die Förderung der Jugendorganisationen sind im eigenen Gesetz geregelt. Die Förderung der Pensionistenorganisationen sind durch ein eigenes Gesetz geregelt. Da ist ganz klar drinnen der Verteilungsschlüssel, der sich nach der parlamentarischen Stärke richtet. Da ist drinnen, dass die rechenschaftspflichtig sind, ob sie es im Sinne der Zweckwidmung auch verwendet haben. Ja. Kann also auch zurückgefordert werden. Das erfüllt die Kriterien einer Subvention für konkrete Aufgaben. Aber das Geld darf natürlich nicht bei der Partei landen zum Zweck der Mitwirkung an der politischen Willensbildung, ist gleich zum Beispiel Wahlkämpfe und Ähnliches. Mhm. Solche Sachen sind möglich, aber einfach so Geld überweisen, so ihr kriegt eine Basissubvention zum Beispiel zusätzlich noch, das geht überhaupt nicht.
Mhm. Sie haben
der gleiche Satz natürlich, dass man nicht nur einer Partei dann öffentliche Mittel zur Verfügung stellt, wann im Grunde genauso anspruchsberechtigte Mitbewerber da zur Verfügung stehen. Hm. Der Wirtschaftsminister, der da inseriert in, also jetzt fiktives Beispiel, in Wirtschaftsbundblättern, der wird sich überlegen müssen, behandelt er die Fraktionen da jetzt gleich oder nicht?
Mhm. Ja,
weil an den verfassungsrechtlichen Gleichheitsgrundsatz, Diskriminierungsverbot und so, das gilt ganz generell auch für öffentliche Förderungen und so.
Wobei wir, also da haben wir ja auch schon ein lustiges Erlebnis gehabt in dem Zusammenhang im Übrigen, weil wir ja eben bei den diversen Kammern auch schon direkt angefragt haben, wie viele Inserate sie an die einzelnen Fraktionen so ausgeschüttet haben, also Geld für Inserate. Und damals, das war 2019, wo wir das letzte Mal intensiver gemacht hatten, haben sie uns schon gesagt, dass Freiheitliche Wirtschaft und SWV natürlich auch Inserate bekommen haben. Und ein besonderes Gusto Stückerl war dann die Antwort aus Kärnten, glaube ich, war es, wo sie uns dann geschrieben haben, ja, und eigentlich, also wir könnten ja eh auch ein Magazin herausgeben, dann würden es eh bei uns auch inserieren. Weil wir gedacht haben, das ist jetzt wirklich frech, einfach auf die Art und Weise das so abzutun, als ob das eh das Normalste der Welt wäre, dass man da zusätzliches Geld lukriert. Und wir sollen auch mitmachen bei diesem schrecklichen System. Also da war ich schon kurz mal baff.
Ja, ich habe das ja eh kurz angesprochen, dass mich Journalisten ganz baff gefragt haben. Ja, das zum Beispiel in Kärnten, es war Kärnten, glaube ich, die finanzieren aber auch die Zeitschriften von anderen Fraktionen, also zum Beispiel für die Blauen in dem Fall. Die Roten haben keine, keine derartige Mitgliederzeitschrift. Wie kommt das? Und ich habe gesagt, blöd werden es sein, denen nicht dann und wann mal ein Inserat zu geben.
Das ist Schweigegeld.
Die Orts sind die mit an Bord. Und wenn sie die können sie nicht drüber aufregen, weil sie ja selber davon profitiert haben. Das ist immer, das ist ein ehrenes Gesetz, also ein intelligenter Diktat.
Ja. Ich lese gerade im Chat, der Albrecht Grieshammer aus Kärnten sagt uns, er kennt schon seit 2005 dieses Angebot des Wirtschaftsbunds, dass wir ja auch ein Magazin herausgeben sollen. Ja, die Frage ist jetzt, wie kommt man?
Genauso ist es dann natürlich, wenn die Verteilung der Fraktionsförderung der Wirtschaftskammer, der jeweiligen Kammer, zu verhandeln ist. Seid brav oder seid garstig?
Genau.
Ich meine, ihr habt, glaube ich, als erstes dieses System der Friedenswahlen aufgebrochen, was eigentlich einigen, was die anderen sehr geärgert hat. Also wird man ganz sicher euch bestraft
haben. Da laufen ja im Übrigen dann auch die interessantesten Dinge, weil es ist ja in der Wirtschaftskammer ist es ja sogar so, dass man nach der Wahl Mandate und Stimmen herumverschieben kann. Also es kann dann, der Wirtschaftsbund kann nach der Verkündung des offiziellen Wahlergebnisses hergehen und kann anderen Fraktionen Stimmen und Mandate schenken. Ist auch passiert. Also wir haben zum Beispiel, ich habe es mir inzwischen herausgesucht, wir haben zum Beispiel im Wahlergebnis bei der Freiheitlichen Wirtschaft 456 Mandate gehabt. Und als es dann um das Verhandeln, um das Geld ging, wo ja die Anzahl der Mandate eine Rolle spielt, hatten die plötzlich 604 Mandate, während der Wirtschaftsbund Mandate verloren hat und abgegeben hat. Und auf die Art und Weise werden auch Machtverschiebungen hergestellt und gleichzeitig auch Commitments gemacht, wer wo dann bei diversen Obmenschenwahlen zustimmt, damit dann der Wirtschaftsbund über die Funktionsentschädigungen der Obleute sich das wieder retourholen kann, was er vorher den anderen an Mandat geschenkt hat, um beispielsweise uns an verschiedenen Stellen zu verhindern. Also das ist unfassbar, dass die Wählerinnen nicht einmal sicher sein können, dass das, was sie gewählt haben, dann am Ende sich abbildet. Das ist also meiner Ansicht nach schon einzigartig, was da passiert.
Also nachträglich das Wahlergebnis zu ändern, indem man anderen Fraktionen einzelne Mandate von sich sozusagen, okay, du bist jetzt nicht unser Mandatar, sondern du zählst rein formal als Mandatar der anderen.
Das ist spannend.
Das ist spannend, das ist höchst eigenartig.
Ja. Ich möchte jetzt mal den Marco Schreuder hereinbitten, dass er sich zuschaltet zu uns. weil im Grunde geht es natürlich schon auch immer darum, dass eben das Wirtschaftskammergesetz ja nur mit so einem lapidaren Satz überhaupt regelt, dass es ein Geld für die politische Arbeit der Fraktionen gibt. Und in der parlamentarischen Arbeit ist das ja eben in der Parteienfinanzierung und im Gesetz klar geregelt. Das wird jetzt ja auch gerade neu verhandelt. Magst du uns ein bisschen Einblicke geben, wie das funktioniert? Und weil man könnte, wir sagen es ja auch immer und fordern es immer, man könnte das, was das System im Parlament ist, im Nationalrat, ja auch auf die Kammerebene transferieren.
Ich bin in der Praxis und in den Zahlen und wie das genau funktioniert, kein Experte. Da müsste ich auch den Hubert Sicklinger anrufen.
Der Parteienfinanzierung oder der Clubfinanzierung?
Ich wollte jetzt gerade sagen, vielleicht ist aber auch zu dieser Finanzierung etwas zu sagen, was schon auch wichtig ist, nämlich, dass man mit sowas schon auch ganz sinnvolle Sachen finanziert. Ich meine, das muss man vielleicht schon auch mal dazu sagen. Inwieweit das bei der WKO dann sinnvoll investiert ist, das ist dann die Frage. Aber was mir fehlt in der gesamten Diskussion, ist manchmal einfach die ganz einfache Frage, was braucht's? Und wie viele Mittel sollte man welcher Organisation zur Verfügung stellen? Und das ist eigentlich eine ganz banale Frage. Und hier gibt es in Österreich beispielsweise andere Gewichtungen als in anderen Ländern. Also zum Beispiel ist eine Clubfinanzierung in vielen Ländern wesentlich stärker, dass du mehr juristische Arbeit, mehr Arbeit in Gesetzwerdung, im Schreiben von Gesetzen, einen wissenschaftlichen Dienst zum Beispiel hast, also dass du wirklich einen Mitarbeiterinnenstab hast, weil in Österreich ist es de facto so, im Bundesrat geht's noch, ich bin ja auch noch berufstätig, ich habe sogar noch Zeit für die grüne Wirtschaft oder dort aber als Nationalratsabgeordneter hast du de facto fast keine Chance mehr, wenn du regierst und ständig Gesetze verhandeln musst, auch parallel einen Beruf auszuüben, weil das schon so zeitverschlingend ist, auch weil dir dieser Stab gar nicht zur Verfügung steht. Also zum Beispiel, wenn man nach Deutschland schaut und dort einen wissenschaftlichen Dienst kennenlernt im Bundestag, also da könnte einem Österreicher schon manchmal der Neid fressen, obwohl die jetzt in der Parteienfinanzierung deutlich unterhalb dessen sind, also prozentual gesehen, was wir in Österreich so haben. Also das wären die Diskussionen, die mir manchmal fehlen. Ich glaube, dass man mit ganz glasklarer Transparenz, ganz glasklaren Verboten und das Einnehmen von parteinahen Organisationen, auch zum Beispiel bei den Prüfungsverhältnissen, was darf der Rechnungshof prüfen, was wird das Parteigeldern gesehen, was nicht, je klarer und einheitlicher, dass man diskutiert. Und was ich jetzt noch nicht wusste, ist, wie schäbig das eigentlich im Wirtschaftskammergesetz überhaupt nicht geregelt ist. Also ich weiß nicht, wie der Hubert Sicklinger das sieht, aber das gibt mir schon irgendwie die Motivation, dass man auch irgendwann mal sagt, also im Wirtschaftskammergesetz müsste das eigentlich einheitlich auf alle Bundesländer geregelt sein und diesen Wildwuchs sozusagen Herr zu werden. Was ich noch unterstreichen möchte, ist, was der Hubert Sicklinger gesagt hat, das ist in der alltäglichen politischen Arbeit, vor allem von mir, das ist das mehrheitsfördernde D'Hondt-System, also das Ausrechnen, wie Fraktionen zugeteilt werden. Das wird eigentlich überhaupt nie in Frage gestellt, aber jetzt in letzter Zeit merke ich, dass es immer öfter auch ein Thema wird, ob es da nicht zu Änderungen kommen soll. Weil es gibt es doch irgendwo, jetzt habe ich vergessen, wo da eine Anfrage, glaube ich, ist es im VfGH? Ich weiß es jetzt gar nicht mehr, ob das gerecht ist. Weil das ist zum Beispiel in der Bundesratskammer natürlich besonders, weil dann werden 3 aus Burgenland, 9 aus Wien, 10 aus Niederösterreich und wenn die nach D'Hondt vergeben werden, dann haben die großen Parteien natürlich proportional aus allen Bundesländern viel, viel, viel mehr Mandate und wir mussten zum Beispiel da durchaus auch kämpfen. Also wir haben erst einen Fraktionsstatus ab 5 und das ist natürlich dann auch mit Förderungen an den Club verbunden. Wir haben ab 4 immer verhandelt, dass wir schon als Fraktion anerkannt werden, einfach damit wir überhaupt, damit ich eine Mitarbeiterin habe. Ja. Das muss man sich ja mal vorstellen. Also wenn wir auf 3 zurückfallen, dann müssen wir den Bundesrat tatsächlich völlig ohne Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen erledigen.
Also ist so, waren am Schluss nicht mehr 2, oder?
Ja, wir waren schon mal 2, ja, genau. Wir waren jetzt, also vor 2 Jahren waren wir nur 2, Oberösterreich und Wien, ja. Also, und davor auch der David und die Eva Cecic, genau. Also, das ist schon ein Thema, wo ich sage, nicht alles, was politische Parteienförderung oder was Förderung für Politik ist, ist eine schlechte Investition. Es fehlt die offene Ehrlichkeit. Es wird immer so. Und was mir schon noch auffällt, ist, und das wäre vielleicht eine Frage auch an einen Politologen, ja, warum bei manchen Leuten dann irgendwann dieser moralische Kompass verloren geht, was sozusagen, also das ist etwas, was mich so wundert, dass so ein System wie in Vorarlberg irgendwann so allgemein von einem großen Netzwerk als das machen alle so anerkannt wird und dass sozusagen dieser Kompass verloren geht, dass so, aber sowas geht nicht. Ja? Und das ist, finde ich, schon interessant, ob das, ich glaube nicht mal, dass es typisch österreichisch ist, ich glaube, aber es gibt Systeme, die sowas offensichtlich ermöglichen. Und ich glaube, da muss der Gesetzgeber tatsächlich auch sagen, man muss alles tun, um das nicht mehr zu ermöglichen. Das war es eigentlich aus meiner Perspektive, aus meiner ganz praktischen sozusagen.
Ja, das ist dann soziologisch, das kennt man seit Sutherland, White Collar Crime, dass in bestimmten abgeschotteten Communities sich durchaus den Gesetzen oder den üblichen Wertvorstellungen abweichende eigene Spielregeln etablieren. Und wenn man da Mitglied sein möchte, dann muss man die letztlich übernehmen. Ja? Also das ist aus der Soziologie ziemlich gut bekannt. Und es ist ja auch so, man kann das sehen bei Koalitionen, man kann das sehen bei politischen Deals sozusagen, um hier anerkannt zu werden als Mitspieler. Das ist genauso wie bei irgendwelchen dubiosen Studentenvertretungen und so, die ihre Rituale haben, manchmal ganz seltsame Rituale haben. So, da muss man mitspielen, man muss sich auch durchaus die Finger dreckig machen, ja, und dass man für die anderen einschätzbar ist, bis man Teil des Ganzen ist. Genauso ist, man muss halt die Reinheit der eigenen Lehre aufgeben für Kompromisse, die einem von außen vorgeworfen werden kann, um da sozusagen tatsächlich irgendwas bewirken zu können. Hm. Ja, das ist durchaus vergleichbar mit diversen Initiationsritualen in irgendwelchen abgeschlossenen Gruppierungen. Das ist in der Politik ja auch so.
Hm. Ja.
Die erwarten, dass du dich auf dies mit ihnen einlässt und auf jeden Fall auch einzelne wichtige Forderungen quasi stilllegst, sonst mit ihnen, sonst andere Sachen von ihnen haben möchtest. Hm. Ich meine, das kennst du ja. Also, teilweise ist es natürlich auch so, wenn du einen Gegner hast, nehmen wir jetzt Kärnten, meine Kärnten, der mithört, in der Politik, die damals bis 2013 dominante Partei, die Freiheitlichen in Kärnten, die haben ja auf alle Regeln gepfiffen, ja, haben überall da irgendwelche Kickbacks gesammelt oder so und der Einschaltung ihrer Agentur damals für einen Auftrag war es dort mal was und haben natürlich die öffentlichen Mittel durchaus parteipolitisch instrumentalisiert. Zweitgrößte Partei, die SPÖ, hat es in kleinem Ausmaß auch gemacht und da hat der heutige Landeshauptmann, Kaiser, jahrelang sozusagen staatsanwaltschaftliche Ermittlungen am Hals gehabt, weil er hat einen Budgetposten gehabt, den er vergeben hat können für Werbung, Agenturen. Und den hat er trickreich ins nächste, es waren einige 10.000 Euro, die er trickreich ins nächste Jahr gewettet hat, ja. Und die Frage ist, das jetzt Untreue? Die dominante Partei hat das ziemlich locker mit viel höheren Beträgen natürlich für ihre Landesräte gemacht, für die eigene Agentur, die in Wirklichkeit natürlich für die Partei auch gearbeitet hat. So, machst du das auch? Machst du die, auch wenn es rechtlich nicht sauber ist, oder bleibst du sauber und bist der Dumme im Parteienwettbewerb? Das war im Vergleich zu dem, was die politischen Konkurrenten gemacht haben. Okay, da hat es ja eine Reihe von Verurteilungen dann gegeben, war das vergleichsweise harmlos. Aber es war natürlich prinzipiell auch strafbar. Letztlich hat das Ganze mit einer Diversion, glaube ich, geendet. Aber selbst jemand, der in dem Fall eigentlich ziemlich integer ist, hat sich auf das Spiel eingelassen. Ja. Das ist ganz einfach schlichtweg, wenn du dir an die Regeln haltest und du dann einfach gravierende Nachteile im Parteienwettbewerb hast.
Ein Aspekt wollte ich schon auch noch einbringen, jetzt nicht als Bundesrat, sondern als Fachgruppenmensch in Wien. Ja. Was ja auch noch dazu kommt, das ist auch eine übliche Sache, ist, man engagiert sich in die Wirtschaftskammer, macht eine Karriere und holt sich dann als Firma wiederum Aufträge aus anderen Fachgruppen. Also das ist auch eine sehr übliche Geschichte geworden, wo ich mir dann tatsächlich an gewisse Familienstrukturen in manchen Ländern erinnert fühle, wie Wirtschaft funktioniert unter Netzwerken.
Wieso meinst du geworden?
Ja, du weißt, was ich meine.
Ja,
es
zeigt auch eines wieder auf, nämlich dass es einfach von bestimmten Menschen wird diese Kammer einfach wirklich als Selbstbedienungsladen verstanden. Und das ist schon dramatisch, weil es um tatsächlich wahnsinnig viel Geld geht, weil die Wirtschaftskammer hat insgesamt über 1 Milliarde Euro an Einnahmen aus den Mitgliedsbeiträgen und noch diversen Zusatzeinnahmen. Also das ist schon so richtig viel Geld, wo dann auf recht unsaubere Weise in Wahrheit damit umgegangen wird. Also das finde ich schon immer wieder erschütternd. Ich möchte einen Aufruf noch starten, Fragen in den Chat zu stellen, falls es welche gibt, und in der Zwischenzeit noch ganz kurz eingeht darauf, wie viel welche Fraktionen bekommen, weil es gab ja vor kurzem einen Beitrag in Echo, wo die Redakteurin, die den gestaltet hat, bei allen Fraktionen angefragt hat, wie viel sie denn bekommen, und da ist herausgekommen, dass der Wirtschaftsbund 15,1 Millionen im Jahr bekommt, der Sozialdemokratische Wirtschaftsverband 2,5 Millionen, die Grüne Wirtschaft bekommt laut dieser Auskunft da 2 Millionen, die haben das Wahlkampfkostenrückerstattungsjahr abgefragt, da war es ein bisschen mehr, eigentlich haben wir 1,6 und ein bisschen was. Die Freiheitliche Wirtschaft 1,8 Millionen und die UNOS 300.000, und dann sind noch 3 Millionen übergeblieben von dem Gesamtbetrag, der bekannt war, wo ein großes Fragezeichen da war. Und der Wirtschaftsbund, der ja überall die Wirtschaftskammerpräsidentinnen stellt, konnte keine Auskunft geben, wo denn diese restlichen 3 Millionen hin verschwinden. Also es gibt dann natürlich noch kleinere Fraktionen, Liste der gewerblichen Wirtschaft Österreich, und die Industrie bekommt auch, obwohl sie auch gar keine Wahlen.
Des ganzen Kuchens.
Ja, ja.
Für uns Finanzierung.
Aber war jedenfalls recht kurios zu sehen, dass sie nicht einmal willens sind, weil das ist es in Wahrheit, Auskunft zu geben, wenn eben der ORF anfragt und das in so einem Beitrag dann so öffentlich gemacht wird und offensichtlich ist, wie hier versucht wird, einfach die Dinge unter der Duchen zu halten. Also ich finde es wirklich peinlich in Wahrheit, dass man so vorgeht. Ja, da habe ich jetzt noch eine Frage bekommen. Da steht, inwiefern wird das Missverhältnis für die Zahlungen zwischen Arbeiterkammer und Wirtschaftskammer die Sozialpartnerschaft belasten? Gibt es dazu eine Einschätzung? Ich glaube gar nicht, oder?
Hat keine Auswirkungen.
Nein.
Es wäre immer überraschend für Journalisten, dass nicht nur rein von der gesellschaftlichen Macht her, da hat die Wirtschaftsseite, haben natürlich große Wirtschaftstreibende mehr Kraft als Arbeitnehmerseite, ja, außer sie organisieren sie kollektiv, klarerweise, sondern auch schon auf Basis der Fraktionsförderung der Kammern, dass hier auf der Wirtschaftsseite so viel mehr ausbezahlt wird.
Ja, beziehungsweise auch in Relation, wenn man sich anschaut, das Gesamtbudget der Arbeiterkammern und das Gesamtbudget der Wirtschaftskammern und im Verhältnis dazu, wie viele Mitglieder da sind, ist es auch ein krasses Missverhältnis zu Ungunsten der Arbeiterkammer, wo man sich schon auch fragen muss, womit das gerechtfertigt ist, weil in Wahrheit, es sind beide Teile wichtig im System, ja. Aber wieso jetzt die eine Interessensvertretung so deutlich mehr Finanzmittel in Wahrheit zur Verfügung hat, um Politik zu machen und Kampagnen zu machen, das ist in Wahrheit nicht objektiv nachvollziehbar.
Das ist die Wirtschaft, das ist die monetäre Macht der Mitglieder. Großen Unternehmen kann man viel mehr einkassieren als zu einzelnen Arbeitnehmern. Ganz klar. Bei den Arbeiterkammern kommt dazu, dass sie eben keine eigene Bundeskammer haben mit eigenem Apparat. Und während die Wirtschaftskammer ist ja eine riesen Wirtschaftskammer Österreich ist ja eine große Organisation. Da wundert man sich, bestimmte Themen werden arbeitsteilig von unterschiedlichen Landeskammern gemacht. Dann wundern sich wieder alle, dass die Arbeiterkammer Oberösterreich der Konsumententest macht. Ja, Konsumententest. Und dann fragt man sich, haben die zu viel Geld? Die Arbeiterkammer Oberösterreich, die da jetzt irgendwelche Sachen testet, ja, das macht die aufgrund der internen Arbeitsteilung zum Beispiel. Weil die Arbeiterkammer sieht sich natürlich schon auch als Vertreter der Konsumenteninteressen. Ja. Und während andere machen mehr Europapolitik und andere machen mehr, was weiß ich, alles so irgendwie thematisch aufgeteilt, weil sie keine eigene Bundeskammer haben.
Ja, beziehungsweise effizienter ist es auch, wenn man die einzelnen Themen einfach auf einzelne Organisationseinheiten verteilt und nicht jede Einheit als eigener Kirchturm alles bearbeitet. Also ist meiner Ansicht nach auch in gewisser Weise sinnvoll.
Das könnte ja auch eine Bundeskammer machen.
Natürlich. Also es ist ja ohnehin die Frage, wozu man Länderkammern braucht, genau genommen, weil bei diesen Themenfeldern, speziell jetzt auf der wirtschaftspolitischen Seite, geht es in den meisten Materien um Bundesangelegenheiten und es gibt ganz wenige Dinge, die auf der Landesebene relevant werden und insofern also unserer Meinung nach wäre eine Interessensvertretung einmal auf der Bundesebene für alle Bundesländer auch ausreichend.
Ja, wenn es hauptsächlich um Wirtschafts- und Sozialpolitik und die Beeinflussung von der gehen würde, aber es geht natürlich auch um die Betreuung der Mitglieder. Gut, das könnte man natürlich dezentralisiert machen.
Genau, also man kann ja trotzdem unsere Serviceeinrichtung, wo man andocken kann, wenn man Fragen hat oder so, das ist ja möglich, aber es braucht nicht den gesamten Apparat 10-mal in Wahrheit im Land. Also das ist ein übermäßig aufgeblähter Apparat, der ja zu finanzieren ist. Das ist ja der Punkt.
Das haben wir auf der staatlichen Ebene aber auch. Die Länder sind aber total davon überzeugt, dass der KPI, abgesehen davon, dass es ja ein Landesbewusstsein in der Bevölkerung gibt und das Landesbewusstsein natürlich von der dominanten Partei im Land natürlich immer auch stark gefördert wird, weil wenn ein starkes Landesbewusstsein ist und man wird angegriffen, dann kann man das umdrehen in einen Angriff auf das Land, vor allem wenn der Angriff von außen kommt und. Das wäre Gegenstand für viele andere Diskussionen.
Das wird jetzt auch so ist es. Die Föderalismusdebatte brechen wir jetzt nicht vom Zaun, da hätten wir auch noch ganz viel zu sagen dazu. Es sind jetzt keine neuen Fragen mehr gekommen und ich glaube, wir sind jetzt mit 1,5 Stunden auch schon ausgiebig in der Diskussion gewesen. Ich möchte einen Punkt noch am Ende anbringen, weil es uns gerade sehr wichtig ist, nämlich eine politische Forderung, die die Wirtschaftskammer in mehreren Bundesländern mittlerweile breit trommelt und kampagnisiert und wieder viel Geld dafür ausgibt und sehr einseitig agiert, nämlich im Sinne der Unterstützung der ÖVP-Forderungen im Wesentlichen. Und zwar, wer es schon kennt, diese Kampagne Energiesteuern senken, die sie gerade gerade, ups, sieht man's, gerade in mehreren Bundesländern fahren und da nämlich in ihren Sujets behaupten, dass praktisch alle Unternehmerinnen im jeweiligen Bundesland hinter dieser Forderung stehen würden, was natürlich nicht der Fall ist. Und es gibt dazu bereits eine Gegenbewegung ins Leben gerufen von der Plattform Entrepreneur for Future, die in diesem ganzen Themenkomplex der For Future-Organisationen aktiv ist und dort die Anliegen der Unternehmerinnen, denen Klimaschutz und Ökologisierung der Wirtschaft wichtig ist, vertritt. Und die nennt sich Unternehmerinnen wollen raus aus Gas und Öl, nicht meine Wirtschaftskammer, auf der Plattform Aufstehen zu finden. Und wir würden alle bitten, dort zu unterschreiben, auch wenn es im jeweiligen Bundesland noch nicht aktiv ist, von der Wirtschaftskammerseite her. Ich bin recht überzeugt davon, dass es bald bundesweit von der Kammer als Kampagne gefahren wird. Und wer das nicht so sieht wie die, der möge bitte dort unterzeichnen und diese Kampagne von den Entrepreneurs for Future unterstützen. Den Link dazu hat da Alex schon in den Chat gestellt. Und ja, und damit würde ich für heute abschließen. Bedanke mich sehr herzlich für die interessanten Einblicke und und wünsche sonst noch einen wunderschönen restlichen Abend und auf baldiges Wiedersehen. Dankeschön.
Mein Name ist Alexandra Fiedler-Lehmann. Ich habe eine Werbeagentur, die Gute Agentur. Und ich bin bei der Grünen Wirtschaft, weil ich hier gestalten kann und mit vielen sympathischen Menschen, die meine Werte teilen, zusammenarbeiten kann.
Grünewirtschaft.at